ARD Sounds.
BR24. Das Aktuelle am Morgen.
Deutschland hat die Fußball-WM-K.O.-Phase erreicht. Nach einem 2:1-Erfolg über die Elfenbeinküste steht das Team vorzeitig als Gruppenerster im 16. Finale. Die Nagelsmänner haben sich allerdings phasenweise schwer getan gegen die Elfenbeinküste. Wir analysieren das gleich mit unserem WM-Reporter. Die Rentenkommission hat geliefert. Experten wollen am Dienstag 30 Vorschläge für eine Reform präsentieren. Gestern Abend hat unser Hauptstadtstudio erfahren, um was es da geht. Wir schauen uns das mit unserem Hauptstadtkorrespondenten an. Und der BR hat gefeiert. Gestern war Sommerfest und Tag der offenen Tür am Sendestandort München-Freimann. Für alle, die nicht da waren, hat unsere Reporterin Eindrücke gesammelt. Im Studio ist Matthias Stadelmann. Guten Morgen.
War Hammer, super.
It was a fabulous game.
Mega, Deutschland hat abgeliefert. Er war geil, alle 5 Leute eingewechselt, Nagelsmann, alles richtig gemacht. Alle haben gutes Spiel gekämpft, Mannschaftsleistung. Ja.
Wunderbar.
Ja, Undav ist immer am Ende gut. Guter Joker.
Erinnert mich an 2006, wie eben die WM damals in Deutschland war, was ganz Besonderes.
Ja, überragend, ne? Wenn wir das noch gebogen haben, 2:1 gewonnen, so ein Spiel, Traumwetter, ey, mega Atmosphäre, kann man sagen, Emotionen pur.
Begeisterte Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft gestern Abend beim WM-Spiel in Toronto in Kanada nach dem 2:1 gegen die Elfenbeinküste. Und wir haben schon gehört, Joker Dennis Undav war Gamechanger und Matchwinner. Nach dem 0:1 Rückstand hat er beide Tore geschossen und Deutschland hat damit die K.O.-Phase erreicht als Gruppenerster, weil Ecuador und Curaçao 0:0 gespielt haben. Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht darin Rückenwind fürs nächste Spiel.
Wenn man den Jubel gesehen hat nach dem Siegtreffer, dass die ganze Mannschaft im Eck lag irgendwie, das ist schon ein cooles Zeichen und das freut mich super für die Jungs und es kann schon Kräfte freisetzen, definitiv.
Was braucht es aber noch, außer den Kräften, die freigesetzt werden? Martin Roschitz vom ARD-WM-Team ist uns jetzt aus den USA zugeschaltet. Guten Morgen, beziehungsweise gute Nacht, denn da ist es jetzt erst 3 Uhr. Danke fürs lange Aufbleiben, Herr Roschitz.
Sie sind der Erste, der sich bei mir so ausdrücklich bedankt und dafür möchte ich mich mal bedanken. Dankeschön.
Sehr gerne. Das war jetzt ein verdienter Sieg, kann man sagen, aber wohl auch ein glücklicher Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft, oder?
Ja, wir haben ja gerade den Bundestrainer gehört, Julian Nagelsmann, der gesagt hat, dass das Kräfte freisetzen kann. Aber wenn das Siegtor in der 4. Minute der Nachspielzeit fällt, dann war es natürlich auch glücklich. Und ein bisschen unglücklich war Dennis Undav über die Jubeltraube nach seinem Siegtreffer. Er war nämlich mittendrin.
Ich hatte nur Schmerzen am Zeh, die haben beim Jubel alle auf meinen Zeh getreten. Ich musste kurz klarkommen und was trinken. Aber nee, wie gesagt, ich freue mich übertrieben. Wir haben gewonnen, wir haben 3 Punkte gehabt, ich habe 2 Tore gemacht.
Ja, und Dennis Undav kommt nach 56 Minuten Einsatzzeit im Turnier auf 3 Tore und 2 Vorlagen, ist damit Topscorer der WM noch vor Messi.
Jetzt hat Deutschland gestern stark begonnen, aber dann eben auch stark nachgelassen, könnte man sagen. Das 0:1, da hatte man den Eindruck, das war so ein richtiger Wirkungstreffer. Wie viele Portionen Mentalitätsmonster muss denn Julian Nagelsmann jetzt seiner Truppe da noch einimpfen?
Naja, zur Pause 49% der Zweikämpfe gewonnen. Am Ende hat sich die Mannschaft gesteigert. Vor allem hat sie an sich geglaubt, Spiel gedreht und auch an der Mutschraube. Das war eine ganz schöne Wortschöpfung des Bundestrainers. Bezeichnend ja, wie ausgelassen da gefeiert wurde. Und es war der 11. Sieg in Serie. Und nur so kann sich eine Siegermentalität auch entwickeln. Der Rekord liegt übrigens bei 12 Siegen am Stück. Und der kann im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador eingestellt werden. Die schlechte Nachricht, Nico Schlotterbeck hat sich wohl schwerer verletzt. Es sieht nach einer Innenbandverletzung am linken Sprunggelenk aus. Er macht noch ein MRT heute und danach gibt es die Diagnose. Ich wünsche es ihm nicht, befürchte aber, dass das Turnier für Schlotterbeck gelaufen sein könnte.
Bleiben wir mal beim Personal. Mit den Wechseln ist es ja gestern dann ein bisschen besser geworden. Leveling, Amiri und Doppeltorschütze Undav sind reingekommen. Ist das auch jetzt was für die Startaufstellung gegen Ecuador am Donnerstag oder wie stark hat der Joker-Effekt da eine Rolle gespielt?
Der hat eine große Rolle gespielt, aber man muss das Ecuador-Spiel ein bisschen anders sehen. Es geht ja für die deutsche Mannschaft nur noch darum, diese Serie aufrechtzuerhalten und den historischen Rekord von 12 Siegen in Folge einzustellen, weil der Gruppensieg eben feststeht, weil man im 16. Finale am 29. Juni in Boston gegen einen Gruppendritten spielen wird. Ich gehe davon aus, dass es einige Änderungen geben wird. Undav in die Startelf, aber auch andere Spieler belohnen, wie zum Beispiel so ein David Raum, der sich als Ersatzspieler bisher in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Das hebt die Stimmung im Team. Und deswegen wird es da einige Änderungen geben.
Deutschland besiegt die Elfenbeinküste 2:1, steht vorzeitig im 16. Finale, Gruppensieg inklusive. Das Fazit hat unser WM-Reporter Martin Roschitz gezogen. Danke und Grüße.
Dankeschön.
5,5 Monate haben 13 Fachleute und Politiker die sogenannte Rentenkommission über die Rente der Zukunft beraten. Kommenden Dienstag sollen die 30 Vorschläge der Bundesregierung übergeben werden. Das ARD-Hauptstadtstudio hat aber schon gestern Abend erfahren, wie sich die Experten das künftig so denken mit der Rente. Tim Aßmann in Berlin ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Das Renteneintrittsalter soll steigen. Für wen genau und wie soll das dann gestaffelt sein, diese Steigerung?
Ab 2032, wenn das Renteneintrittsalter mit 67 Jahren eben erreicht ist, dann soll es weiter steigen, aber gekoppelt an die allgemeine Lebenserwartung. Und das bedeutet sehr langsam, also immer so in wenigen Monaten. Wer jetzt Anfang 30 ist, das mal so als Rechenmodell, der würde dann, wenn die Empfehlungen der Kommission so kommen, mit 68 in Rente gehen. Und die Empfehlung sieht auch regelmäßige Überprüfungen dieser Kopplung an die Lebenserwartung vor. Theoretisch ist also auch möglich, dass das Renteneintrittsalter sinken könnte, aber eher unwahrscheinlich. Allerdings, wenn das so kommt mit dieser Empfehlung, dann wäre die Rente mit 70, über die ja in Deutschland hoch emotionalisiert immer diskutiert wird, die wäre dann erstmal vom Tisch.
Geplant ist jetzt außerdem ein neues kapitalgedecktes Zusatzrentenmodell nach dem schwedischen Vorbild. Wie sieht das genau aus?
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die würden ihren Anteil an den Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung aufstocken, Schwedenmodell, und dieses Geld würde dann von der deutschen Rentenversicherung am Kapitalmarkt zentral angelegt und verwaltet. Das wäre der Unterschied zur individuellen Vorsorge, wie zum Beispiel der Riester-Rente. Das liefert dann alles über die Rentenversicherung. Ziel des Ganzen wäre die Finanzlage, ist ja keine gute, der gesetzlichen Rentenversicherung eben zu stabilisieren. Und die Kommission hofft sogar, dass dann diejenigen, die 2040, so ab 2040 ungefähr in Rente gehen, dass die sogar höhere Renten bekommen können. Aber das hängt natürlich davon ab, wie erfolgreich diese Anlagestrategien sind. Das Schwedenmodell wird aber, das muss man auch wissen, natürlich erst einmal zu höheren Beiträgen führen. Und daran wird es sicherlich auch Kritik geben.
Zusätzlich sollen jetzt auch mehr Menschen in die Rentenkasse einzahlen. Wer soll das sein und was könnte das bringen, jetzt nochmal in Bezug auf Beitragsstabilität und Rentenniveau?
Also rein sollen zum Beispiel Selbstständige, die nicht schon irgendwie anderweitig berufsständig versorgt sind. Also darüber wird ja auch schon lange diskutiert, dass die eben auch in die gesetzliche Rentenversicherung kommen. Abgeordnete sollen das auch. Beamte, auch so ein Reizthema, erst einmal aber eben nicht, auch daran wird sicherlich Kritik geben. Und dass dann aber mehr Versicherte einzahlen, das soll eben die Beiträge insgesamt stabilisieren. Es soll zumindest dabei helfen. Die werden aber zunächst steigen, schon angesprochen. Also aktuell sind es ja 18,6%. Die Rentenversicherung hat schon einen Anstieg auf knapp 20% vorhergesagt. Und wenn dann das Schwedenmodell oben drauf kommt, dann wären es wohl so circa 22%. Bei dieser Beitragshöhe, und das ist die große Hoffnung der Kommission, da könnte man dann eben die Beiträge auch halten, das sollte nicht darüber hinausgehen. Und man hofft auch, so die Experten, dass mit diesen beschriebenen Maßnahmen, wenn die als Gesamtpaket kommen, dass das Rentenniveau dann sogar etwas höher sein könnte als die bisherigen 48%.
Jetzt werden kommenden Dienstag die Ergebnisse der Rentenkommission offiziell der Bundesregierung übergeben. Das Ganze sind ja bis jetzt nur Empfehlungen. Wie geht's denn dann aber weiter?
Diese Empfehlungen sind aber eben, so ist zu hören aus der Mission, in großer Einigkeit getroffen worden. Und sie können, und das sagen die Gremiumsmitglieder uns auch, die können nur dann erfolgreich sein, wenn sie auch geschlossen als Paket umgesetzt werden, wenn also alles kommt und nicht nur ein Teil davon. Das ist die Erwartung des Gremiums an die Regierung. Aber das wird bedeuten, dass CDU, CSU und SPD jeweils schmerzhafte Kompromisse machen müssen. Das wird natürlich auch Widerstände geben von Arbeitgebern, Gewerkschaften, Sozialverbänden. Also die Bundesregierung, die hat nun die nächste Aufgabe, nämlich auf Basis dieser Empfehlungen eine Rentenreform auf den Weg zu bringen. Und die muss dann noch dem Bundestag passieren. Ja, könnte ein zähes Ringen werden.
Da dürfen wir uns noch auf viele Diskussionen freuen. Vielen Dank, Tim Aßmann. Die Rentenkommission hat ihre Vorschläge für eine Reform fertig. Tim Aßmann war das und dazu aus dem BR-Hauptstadtstudio. Danke nach Berlin.
Sehr gerne.
Die USA und der Iran haben ihr sogenanntes Rahmenabkommen für ein Ende des Kriegs unterschrieben. Aber viele Fragen sind noch nicht geklärt. Dazu kommen heute Delegationen aus beiden Ländern in der Schweiz zu Verhandlungen zusammen. Ein zentrales Thema ist dabei das iranische Atomprogramm. US-Präsident Trump will sicherstellen, dass der Iran niemals an Atomwaffen gelangt. Erschwert werden die Gespräche aber durch neue Gefechte zwischen Israel und der Terrormiliz Hisbollah im Libanon, die ja vom Iran unterstützt. unterstützt wird. Aus der Schweiz berichtet Katrin Hondl.
Die iranische Delegation ist am späten Samstagabend in der Schweiz angekommen. Auch US-Vizepräsident J.D. Vance wird auf dem Bürgenstock am Vierwaldstätter See erwartet. In einem Luxushotel sollen dort heute die ersten Gespräche stattfinden zur Umsetzung des Rahmenabkommens für ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran. Teheran ist unter anderem durch Außenminister Araghchi und Parlamentssprecher Ghalibaf vertreten. Für die USA verhandeln neben Vizepräsident Vance auch Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und der Sondergesandte Steve Witkoff. Die Ausgangslage für die Gespräche ist angespannt. Am Samstag hatte der Iran die für den weltweiten Schiffsverkehr wichtige Straße von Hormuz wieder für gesperrt erklärt. Als Grund nannten die iranischen Revolutionsgarden die fortdauernden israelischen Militärangriffe im Libanon und dass die USA damit ihre Verpflichtungen aus dem Rahmenabkommen nicht einhielten. Ein Regierungssprecher sagte im iranischen Staatsfernsehen, das gesamte Rahmenabkommen stehe auf dem Spiel. Denn dessen erster Punkt fordere auch eine Waffenruhe im Libanon. US-Vizepräsident Vance sagte vor seinem Abflug in die Schweiz, Zitat, ich denke, wir werden hoffentlich Fortschritte in der Atomfrage erzielen und auch in der Frage der Waffenruhe im Libanon vorankommen.
In München ist die Schleißheimer Straße im Norden der Stadt nach dem Zugunglück wieder einspurig befahrbar. Da waren ja gestern früh zwei Güterwaggons von einer Brücke auf die Straße gestürzt. Ein Mensch kam dabei ums Leben. Und zuerst hatte es geheißen, die Bergungsarbeiten könnten mehrere Tage dauern. Jetzt sind sie aber bereits abgeschlossen. Willi Willmann berichtet.
Exakt um 20.27 Uhr setzten zwei riesige Autokräne den letzten entgleisten Waggon zurück in die Gleise, der bei dem Unfall von einer Brücke auf die Schleißheimer Straße gestürzt war. Danach wurde er mit vereinten Kräften zur Seite geschoben. Laut Münchner Polizei hatte sich das Unglück bei Rangierarbeiten ereignet. Zwei Züge waren zunächst auf parallelen Gleisen unterwegs, wurden dann aber an einer Weiche auf dasselbe Gleis umgeleitet. Warum das passiert ist, soll ein Gutachter klären. Das Todesopfer ist ein 46-jähriger Rangierhelfer, der beim Zusammenstoß der Züge auf einem dafür vorgesehenen Trittbrett stand. Die beiden Triebwagenfahrer wurden noch vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut. Nach der Bergung der Waggons wurde die Statik der Brücke überprüft und nachdem die Aufräumarbeiten beendet waren, wurde die Schleißheimer Straße gegen Mitternacht wieder in beiden Richtungen einspurig geöffnet. Richtung Süden wird die Einspurigkeit voraussichtlich bis morgen erhalten bleiben, da die Waggons dort erhebliche Schäden an der Fahrbahn verursacht haben.
Der Bayerische Rundfunk hatte gestern in München seine Pforten geöffnet unter dem Motto Servus beim BR. Rund 13.000 Menschen sind zum Tag der offenen Tür auf dem Campus in Freimann gekommen, um hinter die Kulissen zu schauen und zu erfahren, wie das Programm fürs Radio, fürs Fernsehen, fürs Netz und für unsere Social-Media-Angebote entsteht. An den unterschiedlichen Stationen haben sich Programmmacher vorgestellt und oft konnten die Besucher auch selbst mitmachen. Monika Haas war mit dabei.
Zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus ganz Bayern waren zum BR-Gelände gekommen und haben sich über ihre Lieblingssendungen informiert. Radio- und Fernsehmacher und viele Stars, etwa die Bergretter, sorgten für ein breites Programm.
In den Interviews die Nähe zu den Leuten herzustellen, ist das eine. Das andere sind aber natürlich auch die starken Bilder. Max, du drehst selber auch. Wie fängt man das alles ein, was da in 3000 Metern teilweise im Hubschrauber und so weiter passiert?
Ja, das war spannend und es ist immer noch spannend. Also jeder Einsatz ist ja anders. Wir haben natürlich einen guten Plan, wie wir vorgehen.
Interessierte konnten Workshops zu Stimmbildung, Fake News oder KI besuchen und einen Blick hinter die Kulissen von Radio- und Fernsehstudios werfen.
Ich habe mir nicht vorstellen können, dass dann doch in diesen Studios so viele Lampen sind.
Ich bin eigentlich Fan von WM Bayern, ich schaue querbeet, ich schaue eigentlich bloß den Sender, muss ich jetzt ehrlich sagen.
Stars auf der Bühne live zu erleben oder einfach Bergfeeling pur zu genießen. Viele Stationen im Freien richteten sich beim BR-Rundgang an die ganze Familie. Besonderer Höhepunkt das Bergeareal mit den Bergrettern und Extrembergsteiger Robert Jasper.
Wir hängen gerade an der Steilwand in Freimann.
Es ist erstaunlich, wie begehrt hier mein Hängezelt ist. Also das Thema hier ist jetzt Biwak in der Wand, also in der Steilwand.
Ich liebe die Berge sowieso und ja, ich habe alle Folgen in höchster Not gesehen.
Die Moderatorinnen und Moderatoren der Radiowellen beantworteten Fragen, ebenso das Team von Dahuam ist Dahuam oder Mitglieder des Bayerischen Rundfunk-Sinfonieorchesters. In der Musikstation konnten Kinder Instrumente ausprobieren.
Genau. Und wie hat es sich angefühlt, aber nicht?
Ich glaube, ich probiere dann auch gleich die Geige aus.
Noch spielen sie kein Instrument, aber vielleicht wird es jetzt die Geige. Mal sehen.
Ich finde es grundsätzlich auch schön zu sehen, wie Fernsehen und Radio gemacht wird.
Transparenz und Austausch sind wichtig für den BR, denn der sei für die Menschen in Bayern da, so Intendantin Katja Wildermuth.
Wenn man schaut, wie die Leute hier aufs Gelände kommen und wie sie Interesse daran haben, dass sie unsere Studios kennenlernen, ihre Lieblingsstars treffen, aber auch verstehen, wie bei uns Programm entsteht, dann sieht man, dass so ein Tag der offenen Tür genau das Richtige ist für den BR. Denn wir sind dafür da, offen zu sein, transparent zu sein, nahbar zu sein.
Diesen Besuchern hat das Konzept auch wegen der vielen Angebote für Kinder gefallen.
Dass alle einfach so wahnsinnig freundlich und engagiert sind und uns einfach ermutigen, mitzumachen und sich was anzuschauen. Und das macht hier am meisten Freude, dass man so eingeladen und willkommen geheißen wird.
Wir sind jetzt noch gar nicht durch, aber es macht total viel Spaß.
Zum Abschluss des Tages spielte die Bayern 3 Band ein Live-Konzert.
Servus beim BR. Der Bayerische Rundfunk in München hatte gestern Tag der offenen Tür und rund 13.000 Menschen sind gekommen.